Sie hören einen Podcast der Sendung Europastunde.
Europapolitik und Thüringen aus der Arbeit Thüringer Abgeordneter im Europaparlament. Diskussion zu Europa. In der Europastunde bei Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Europastunde hier auf Radio Frei mit Richard Schäfer. Zwei Schwerpunkte wird es in dieser Sendung geben. Zunächst setze ich mich auseinander mit der europäischen Flüchtlingspolitik. Und da gibt es eine Forderung des Europäischen Parlaments, die lautet, bei Frontex sollen Klagen gegen Menschenrechtsverletzungen möglich sein. Was es damit auf sich hat, verrät ein Beitrag von Radio Dreieckland. In Zusammenhang mit der Erfassung der Flüchtlinge entsteht eine riesige weltweite Biometriedatenbank. In diesem Beitrag von Radio Dreieckland werden die Hintergründe dieser Biometriedatenbank erläutert. Auch zum Stand der Verhandlungen beim Klimagipfel der Vereinten Nationen in Paris habe ich einen Beitrag vorbereitet.
Europastunde bei Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt mit Richard Schäfer. Immer am zweiten Dienstag im Monat ab 16 Uhr auf 96,2 MHz.
Die steigenden Flüchtlingszahlen und die davon eigentlich völlig unabhängig zu betrachtenden Anschläge in Paris führen momentan dazu, dass die Festung Europa immer weiter hochgerüstet wird. Abschottung nach außen, mehr Überwachung im Inneren. Über die jüngsten Entwicklungen der geschlossenen Grenzen, der Überwachung, verschiedene Zentren, in denen Daten gesammelt werden und ihre Kontrolle, zum Beispiel durch das Europäische Parlament, sprach Radio Dreieckland mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der sich seit Langem mit den genannten Themen auseinandersetzt. Den Beitrag habe ich von Radio Dreieckland übernommen.
Thema Grenzkontrollen, da spielt der Begriff der intelligenten Grenzen, der sogenannten intelligenten Grenzen, eine Rolle. Diese Grenzen sollen nun auch für EU-Bürger angewandt werden. Was würde das bedeuten?
Das würde meines Erachtens im Endeffekt auf eine weltweite Biometriedatenbank rauslaufen. Also diese Smart Borders, intelligente Grenzen-Idee ist ein Paket, was beschlossen ist und was gerade aufgebaut wird und sammelt die Fingerabdrücke und Gesichtsbilder aller Menschen ein, die in die EU einreisen, also über reguläre Grenzübergänge, Flughäfen zum Beispiel. Und in vielen Staaten sind ja biometrische Daten schon längst in den Pässen hinterlegt, also in Deutschland ja auch. Und diese Daten werden ausgelesen. Und zusammen mit dem Datum des Grenzüberschritts und allerlei anderen Daten, die dabei anfallen, gespeichert. Und Frankreich hat jetzt vorgeschlagen, übrigens schon vor den Anschlägen, also im September, jedenfalls vor den jüngsten Anschlägen, dass diese Datenbank erweitert werden soll, um die EU-Staatsangehörigen, also dass auch deren Grenzübertritt jeweils protokolliert wird und dass deren Daten dann zentral in der Datei gesammelt werden. Also biometrische Daten.
Diese Datenbank lässt sich dann natürlich auch im Inneren zur Überwachung einsetzen. Blicken wir noch mehr auf die Überwachung, die Kontrolle im Inneren. Hier will zum Beispiel der EU-Kommissar für Inneres und Migration Internetfirmen zu mehr Kooperation mit Polizeibehörden bewegen. Was ist auf diesem Feld geplant?
Da geht es um den Bereich eigentlich Terrorismus, so war es gedacht. Die EU-Kommission versucht eigentlich schon seit Jahren zu berichten, dass zumindest Bürgerrechtsgruppen, die in Brüssel auch aktiv sind, so eine Zusammenarbeitsform zwischen den Internetanbietern, also ne, Yahoo, Facebook, Google, Microsoft, Apple und so weiter herzustellen, um so quasi einen kürzeren Draht der Strafverfolgungsbehörden zu haben. Das scheint jetzt gelungen. In einer Woche soll in Brüssel so ein Forum der Internetdienstleister, nennt sich das, gegründet werden. Und es geht letztlich darum, dass die aufgefordert werden sollen, bestimmte Inhalte zu löschen. Also beispielsweise Enthauptungsvideos, die im Netz auftauchen oder irgendwelche anderen Videos, die man nicht haben will. Die Frage ist ein bisschen, wozu braucht man das? Denn die Provider haben das in ihren eigenen Richtlinien stehen, dass solche Sachen sofort entfernt werden, wenn sie denn eine Nachricht darüber kriegen. Und das machen die eigentlich auch. Also es gibt eigentlich überhaupt keine Defizite. Es geht aber vielmehr darum, so einen kürzeren Draht sozusagen zu haben. Und schwuppdiwupp, nachdem das dann ruckizucki beschlossen und umgesetzt wurde, wurde dann auch offenkundig, dass nicht nur terroristische Inhalte entfernt werden sollen, sondern auch Inhalte, die Migranten anlocken. Das ist also tatsächlich ein Wort, was sich in den entsprechenden Papieren findet, Migranten anlocken. Das dient dem Kampf gegen die sogenannten Schlepper und Schleuser. Also das sind dann Facebook-Gruppen beispielsweise, mit denen die Leute ihre Überfahrten quasi finden können, in der Türkei beispielsweise. Und wenn diese Gruppen runtergenommen werden, dann erschwert das die Reise abermals für die Leute. Ne? Das wird natürlich, wie das so oft ist, die Flucht verkomplizieren und vielleicht noch zu mehr Toten führen.
Für den ausgerufenen Kampf gegen den Terrorismus soll im Januar das Europäische Zentrum für Terrorismusbekämpfung eröffnet werden. Wenn hier unter anderem die Geldwäsche zur Finanzierung des Terrorismus, ausländische terroristische Kämpfer und Feuerwaffen und Sprengstoffe kontrolliert und überwacht werden sollen, kann man dann sagen, eine gute Einrichtung das Ganze?
Na, das sind ja eigentlich Sachen, die Europol sowieso schon macht, außer diese Internetgeschichte, über die wir gerade gesprochen haben. Ansonsten werden diesem Zentrum Sachen zusammengefasst, also Abteilungen zusammengefasst, die bei Europol ohnehin schon betrieben werden. Aber es ist gerade so eine Mode, solche Zentren aufzumachen bei Europol. Es gibt also parallel zum Zentrum, zum Antiterrorzentrum, gibt es auch ein Anti-Schlepper-Zentrum. Also auch da, obwohl ja eigentlich für Migration ist ja Europol eigentlich gar nicht so unbedingt zuständig. Das ist ja eher Sache der Agentur Frontex. Aber um die kommerzielle Fluchthilfe zu bekämpfen, also jede Art von Fluchthilfe ist dann eben auch Europol mit dem Boot. Und mich erinnert das eigentlich schon sehr an die amerikanischen Fusion Center oder auch an die deutschen gemeinsamen Zentren, wo eben die Wege verkürzt werden zwischen den verschiedenen Polizeien, wo eben Informationswege beschleunigt werden, wo Reaktionszeiten verkürzt werden. Und das geht eigentlich immer, finde ich, auf Kosten des Datenschutzes oder der Bürgerrechte. Man sieht es bei Europol im Moment auch, dass diese Zentren eigentlich gar keine rechtliche Grundlage haben. Auch diese Internetgeschichte mit den Providern. Europol hat zum Beispiel vor, dass die Anbieter private, also Personendaten rausgeben sollen. Zum Beispiel, wenn Europol sagt, hier, dieses Video wollen wir löschen, dieser User unter dieser IP-Adresse, welche weiteren Accounts hat er angelegt, unter anderem Namen und welche IP-Adresse hat er überhaupt? Europol darf das aber gar nicht. Also Europol darf nicht von privaten Firmen Personendaten abfordern. Und jetzt gerade wird die neue Europol-Verordnung diskutiert, das soll dann alles nachgeholt werden. Und das ist eigentlich ein Riesenschwung, der da kommt an Neuerungen, was man gar nicht so mitbekommt eigentlich. Und was natürlich auch im Windschatten dieser ganzen Anschläge jetzt untergeht.
Wie sieht es bei solchen Einrichtungen wie dem Europäischen Zentrum für Terrorismusbekämpfung, aber auch dem Zentrum für Migrationsabwehr, die ja wohl alle mit einer erheblichen Datenspeicherung einhergehen, wie sieht es da mit der Kontrolle durch das Parlament, auch durch das Europäische Parlament aus?
Na, auf dem Papier ist das alles ganz gut geregelt. Also die Europäische Union wird ja so in Teilen eben vom Europäischen Parlament kontrolliert und in Teilen von den nationalen Parlamenten. In Deutschland ist es auch relativ weit entwickelt mit solchen parlamentarischen Initiativen wie die Regierung zu befragen. Die Bundesregierung gibt aber keine Auskunft zu operativen Vorgängen oder auch zu solchen Sachen wie: Welche Technik gibt es denn eigentlich bei Europol? Machen die denn eigentlich ein Data Mining, so wie es deutschen Polizeien hier eigentlich gar nicht erlaubt wäre? Die Suche nach Kreuztreffern in den Datenbanken, wie Europol in seinen Hochglanzbroschüren ankündigt, die eben auch datenschutzrechtlich relativ bedenklich ist. Wenn man die Bundesregierung dazu fragt, sagen die immer, keine Ahnung, wissen wir nicht, fragt mal die Kommission. Bei der Kommission ist es so, dass das Fragerecht sehr, sehr dünn ist. Also es ist eingedampft inzwischen auf, also wenn man zu einem bestimmten Thema fragen will, darf man dazu nur 3 Fragen stellen und die sollen innerhalb von 3 Monaten beantwortet werden. Die Frist wird eigentlich immer überschritten, teilweise deutlich, und das ist natürlich ein großes Problem, wenn so eine Einrichtung wie diese Meldestelle für Internetinhalte bei Europol, die wurde im April beschlossen und im Juli eingerichtet. Und im gleichen Monat hieß es auch, dass es jetzt gegen Migranten gehen soll, also gegen Schlepper und Schleuser sogenannte. Also ich will damit nur sagen, es gibt eigentlich gar keine richtige Möglichkeit, diese Kontrolle, die auf dem Papier da sein soll, dann auch auszuüben. Auch da wird übrigens gerade drum gestritten bei Europol, das Parlament mehr einzubinden. Die Mitgliedstaaten sind dagegen. Man muss mal gucken, was da jetzt rauskommt.
Wir sind gespannt. Diese ganzen skizzierten Maßnahmen jetzt, du hast schon angesprochen, Terrorismus, der steht im Fokus, aber dann doch auch die Migrantinnen. Siehst du weitere Betroffene dieser ganzen Maßnahmen?
Naja, das ist ja schon lange so, dass eigentlich Migration und Terrorismus immer in einem Atemzug genannt wird. Also das ist bei solchen Polizeiunterstützungsmissionen im EU-Ausland beispielsweise, wird immer gesagt, naja, wir müssen hier in Libyen zum Beispiel oder in Tunesien sichere Grenzen helfen gegen illegale Migration, genauso wie gegen Terrorismus. Also so, das ist ja insofern nichts Neues. Wofür ich mich natürlich interessiere, ist so ein bisschen, was ist so mit linken Bewegungen. Und da ist in der letzten Zeit zumindest nichts passiert, jetzt grenzüberschreitend, außer was die PKK angeht. Also da sind die Behörden immer noch sehr eifrig in der Verfolgung der PKK oder anderer kurdischer Aktivitäten. Und ansonsten, was da noch kommt, keine Ahnung. Die Sache ist ja, je nach Konjunktur können diese ganzen Maßnahmen, die jetzt eingerichtet werden, dann auch gegen andere unliebsame Bewegungen in Stellung gebracht werden. Das erwarte ich eigentlich auch.
Zum Abschluss dann doch nochmal leider die schwer zu beantwortende Frage. Siehst du im Moment irgendeine sinnvolle mögliche Antwort auf diese ganzen neuen Überwachungsmaßnahmen?
Ehrlich gesagt nein, weil ja, die Zustimmung in der Bevölkerung ist ja auch recht hoch für diese ganzen Einrichtungen von Datenbanken oder mehr Polizei im öffentlichen Raum, mehr Sicherheitsversprechen. Also das kann man ja auch eigentlich kaum kontern. Und es gibt wenig Gruppen, die unermüdlich das aufs Korn nehmen. Also das wäre meine einzige Antwort. Also dass es natürlich Gruppen und Personen gibt, die das im Auge behalten und immer dokumentieren. Aber das hat man ja auch bei dieser NSA-Geschichte gemerkt. Im Großen und Ganzen geht das der Bevölkerung, interessiert es sie nicht, das Thema, denke ich.
Ja, mit diesem traurigen Fazit enden wir. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, zur sich nach außen abschottenden und nach innen weiter überwachenden Festung Europa. Matthias, dir vielen Dank für dieses Interview.
Den Podcast zur Europastunde finden Sie unter www.gew-thüringen.de/podcast oder www.podcast.de. Die EU-Bürgerbeauftragte und der Innenausschuss des Europaparlaments fordern, bei Frontex sollen Klagen gegen Menschenrechtsverletzungen möglich sein. Die EU-Beauftragte hatte 2012 der EU-Grenzschutzagentur Frontex empfohlen, einen Klagemechanismus einzurichten, damit Asylbewerberinnen und MigrantInnen gegen Menschenrechtsverletzungen durch Grenzbeamte und Grenzbeamtinnen klagen können. Frontex hatte sich geweigert, diese Empfehlung umzusetzen. Nun will das Europaparlament kurz vor der Überarbeitung der Frontex-Statuten Druck auf die Kommission aufbauen, damit sie diesen Klagemechanismus umsetzt. Interview mit Ska Keller, Europaabgeordnete der Grünen und eine der beiden Berichterstatterinnen des Entschließungsantrags, der mit großer Mehrheit im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europaparlaments angenommen wurde. Ein Beitrag wieder von Radio Dreieckland vom 25. November.
Wir haben im Europäischen Parlament jetzt einen Bericht auf dem Tisch, den ich verantworte, zusammen mit einer Kollegin. Und da geht es darum, dass die europäische Ombudsfrau der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex empfohlen hat, dass sie diese Agentur einen Beschwerdemechanismus einrichten soll, damit Flüchtlinge, die sich in ihren Menschenrechten beeinträchtigt sehen, also die zum Beispiel Gewalt erfahren durch Frontex-Beamte, die beleidigt werden, dass sie sich beschweren können. Und das Parlament unterstützt diese Forderung der Ombudsfrau. Das heißt, wir haben dazu einen Bericht gemacht, den wir am Montag im Ausschuss abgestimmt haben und der nächste Woche ins Plenum geht.
Mit dem Entschließungsantrag haben Sie sich mit der Empfehlung von 2012 befasst. Warum hat es so lange gedauert, bis es im Parlament auch abgestimmt wurde?
Die Empfehlung der Europäischen Ombudsfrau umfasst mehrere Punkte. Diese Empfehlung hat sie Frontex gegeben und Frontex hat davon auch viele Punkte umgesetzt. Nur ein Punkt fehlte dabei, nämlich der Beschwerdemechanismus. Und deswegen gab es dann noch ein Hin und Her zwischen Frontex und der Ombudsfrau. Und dann haben wir halt die Möglichkeit als Parlament uns einzuschalten und zu sagen, wir unterstützen das Anliegen der Europäischen Ombudsfrau. Das dauert halt ein bisschen, aber besser spät als gar nicht.
Frontex war eigentlich seit 2011 an der EU-Menschenrechtscharta explizit gebunden. Warum hatte Frontex dann diese Empfehlung abgelehnt, dass es einen Klagemechanismus gibt?
Ja, Frontex sagt halt, die Grenzschutzbeamten, die da an der Grenze sind und die eventuell Menschenrechtsverletzungen begehen würden, die sind halt nicht Frontex-Beamte im eigentlichen Sinn, also nicht von Frontex eingestellt und bezahlt, sondern sind Grenzbeamte der Mitgliedstaaten. Denn es ist so, dass bei Frontex an der Grenze Leute sind, die von den Mitgliedstaaten geschickt werden für eine bestimmte Zeit, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und dann Frontex gesagt, ist also nicht unsere Verantwortung, sondern die Mitgliedstaaten müssen sich kümmern. Aber wir sagen, diese Grenzschutzbeamten sind ja nicht erkennbar, dass sie aus einem gewissen Land kommen, sondern sie sind erkennbar an ihrer blauen Frontex-Armbinde. Das heißt, der Flüchtling, der kommen würde, der würde zuerst Frontex sehen und nicht auch noch aufs kleine Länderschild irgendwie gucken. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass Frontex wahrnimmt, dass es da eine Verantwortung hat. Und darüber gab es Streit, denn es gibt auch nichts im Frontex-Mandat, was irgendwie so einen Beschwerdemechanismus verhindern würde.
Diese Beschwerde kann auch von Organisationen anstelle von Flüchtlingen eingereicht werden. Können Sie erklären, wer das könnte?
Wenn ein Flüchtling nicht selbst die Beschwerde einreichen möchte, weil er oder sie nicht erkannt werden will, weil sie anonym bleiben will, dann können auch Dritte, also zum Beispiel Organisationen, Flüchtlingsrechtsorganisationen zum Beispiel oder auch andere Dritte, Bekannte, können diese Klage einreichen, damit sichergestellt wird, dass jede Klage, jede Beschwerde eingeht, aber nicht unbedingt die Identität der Beschwerdeführenden erkennbar ist.
Die Abstimmung findet dann am 2. Dezember im Plenum statt, im Parlament. Wird diese Abstimmung auch verbindlich sein für die Kommission?
Diese Abstimmung ist eine Empfehlung des Europäischen Parlaments, aber es ist ganz wichtig, die jetzt auch zu machen, denn die Kommission wird in wenigen Wochen ein neues Mandat für Frontex vorlegen. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir als Parlament sagen, wir wollen da drinnen einen Beschwerdemechanismus sehen.
Und wird es auch dazu kommen, wenn diese Empfehlung vom Parlament kommt? Also ist die Kommission dazu verpflichtet, das auch in dem Mandat einzubauen?
Der Bericht vom Parlament ist leider nicht bindend, aber er hat eine ganz starke politische Botschaft. Denn wir haben eine große parlamentarische Mehrheit, die für diesen Bericht ist. Und wenn diese parlamentarische Mehrheit sagt, wir wollen den Beschwerdemechanismus, dann kann die Kommission schlecht 2 Wochen später kommen und einen Frontex-Mandatsvorschlag vorlegen, wo der Beschwerdemechanismus nicht drin ist. Dann würde die Kommission riskieren, dass dieser Mandatsvorschlag nicht angenommen wird. Und ohne das Parlament kann die Kommission da nichts machen.
Also am gestrigen Dienstag hat 50 Kilometer entfernt von hier wieder eine Sammelabschiebung von Baden-Erbach stattgefunden. Dabei wurden fast 100 Menschen abgeschoben, meistens aus dem grün-roten Baden-Württemberg. BeobachterInnen vor Ort sprechen von der Abschiebung von einem Mann, der an Epilepsie leidet, von einer Frau, die in Kürze hätte operiert werden müssen und von Menschen, die mit rund 10 Euro pro Person in der Tasche nach Serbien und Mazedonien abgeschoben wurden. Und dort wurde ihnen offenbar auch gesagt, dass aufgrund ihrer Asylantragstellung kein Anspruch auf Gesundheitsversorgung oder sonstige Sozialleistungen hätten. Wird dieser Bericht über Frontex auch etwas an der Abschiebepolitik der Grünen künftig ändern?
Die Politik der Grünen ist ganz klar, dass wir Abschiebungen gegenüber sehr, sehr kritisch stehen, dass wir wollen, dass alle Menschenrechte stets gewährleistet sind. Und es gibt auch Programme zur freiwilligen Ausreise, die viel, viel wirksamer sind. Also wenn man mit den Leuten zusammensetzt und überlegt, wie kann man denn im Herkunftsland eine Zukunft ermöglichen. Zwangsabschiebungen sind definitiv nicht der grüne Weg. An der Politik wird sich auch nichts ändern, an der grünen Politik nichts. Was sich allerdings ändern wird, ist, dass die Kommission in dem neuen Frontex-Mandatsvorschlag, den sie ja vorlegen wird, noch mehr Frontex-Kompetenzen bei der Abschiebung einräumen wird und auch jetzt auf der europäischen Ebene die sicheren Herkunftsländer durchgedrückt werden sollen, wo auch sogar die Türkei als sicheres Herkunftsland benannt wird, was aus meiner Sicht eine absolute Farce ist. Wir sehen also, dass sich die Politik insgesamt in die falsche Richtung bewegt, wo wir Grüne halt nur gegenhalten können und auf Menschenrechte bestehen, auf legalen Zugangsmöglichkeiten für Flüchtlinge, die es immer noch nicht gibt, auf faire Verteilung, auch innerhalb der Europäischen Union. Auch das gibt es noch nicht und das fordern wir schon seit Jahren und da war die Bundesregierung leider bisher immer stets dagegen. Also es gibt noch viele, viele Punkte, wo wir hart bleiben müssen, wo wir darauf bestehen müssen. Und leider entwickelt sich gerade die Situation in eine andere Richtung, sodass wir ganz oft dann das Schlimmste verhindern müssen.
Die Grünen sind eigentlich an der Regierung in Baden-Württemberg. Die Abschiebung wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe organisiert, die baden-württembergischen Innenministerium untersteht. Da haben die Grünen auch eine Verantwortung in der Zwangsabschiebung, die gerade geschehen ist.
Ja klar, ich kann natürlich zu dem bestimmten Fall jetzt nichts sagen, weil ich den nicht kenne. Das Innenministerium ist ja auch nicht grün, aber ganz klar, es ist auch wichtig, dass auch grüne Bundesländer zeigen, wo halt der grüne Unterschied ist. Und nämlich, wenn man schon nicht um Abschiebung drumherum kommt, dass man die so organisiert, dass für Leute vor Ort wirklich eine Perspektive entsteht und dass man Sachen wie medizinische Versorgung natürlich auch im Land gewährleisten muss, wo die Menschen hingebracht werden.
Den Podcast zur Europastunde finden Sie unter www.gew-thüringen.de/podcast oder www.podcast.de. Am 30. November hat die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Paris begonnen. Zum aktuellen Stand habe ich einen Beitrag von Radio Dreieckland übernommen.
Nach einer Verlängerung um weitere 8 Jahre endet das Kyoto-Protokoll nun endgültig in 4 Jahren. Es geht bei den derzeit in Paris stattfindenden UN-Klimaverhandlungen daher um nicht viel weniger als die Grundlagen des Klimaschutzes für die nächsten Jahrzehnte. Nachdem seit Beginn der Gespräche am 30. November bereits vergangenen Samstag eine Verhandlungsgrundlage vorgelegt wurde, tritt heute die Woche der Entscheidungen ein. Zur Diskussion steht ein 20 Seiten starkes Dokument mit einem Anhang von weiteren 30 Seiten, in dem zahlreiche Alternativformulierungen enthalten sind. Es geht also buchstäblich, wie bei den meisten internationalen Verhandlungen, um jedes Wort. Letztendlich entscheidend ist aber, was bei den Verhandlungen herauskommt. So geht es hier insbesondere um die Frage, wie bindend die bis zum Ende der Verhandlungen am 11. Dezember getroffene Entscheidung sein wird und wie die Klimaschutzvorhaben finanziert werden. Neben den Staats- und Regierungschefs sowie weiteren staatlichen VertreterInnen wie den verschiedenen MinisterInnen nehmen auch Nichtregierungsorganisationen an den Verhandlungen teil. Und es gibt zahlreiche sogenannte Side-Events, die sich mit einzelnen den Klimaschutz betreffenden Aspekten beschäftigen. Infolge der Terroranschläge in Paris am 13. November und dem daraufhin in Frankreich ausgerufenen Notstand wurden allerdings zahlreiche Veranstaltungen und Demonstrationen rund um den Gipfel abgesagt. Wir sprechen nun mit Stefan Schurig, einem Vertreter der Nichtregierungsorganisation World Future Council Foundation, der die Verhandlungen vor Ort beobachtet. Guten Morgen, Herr Schurig.
Ja, guten Morgen.
Herr Schurig, andere NGOs wie beispielsweise German Watch und weitere kritisieren ja bis zum jetzigen Zeitpunkt ein relativ langsames Verhandlungstempo der Gespräche in Paris. Gleichzeitig sehen Sie aber auch einige Fortschritte im Rahmen der Vorverhandlungen. Dazu gehört beispielsweise die Absicht vieler Staaten, die Erderwärmung nicht nur auf 2, sondern auf 1,5 Grad zu begrenzen und auch die im 5-Jahres-Turnus stattfindende Überprüfung der Klimaschutzziele gehört dazu. Das sind so die wesentlichen Aspekte, die da meistens genannt werden. Wie beurteilen Sie denn den bisherigen Verlauf der Verhandlungen?
Also ich möchte mal mit zwei positiven Beobachtungen beginnen. Ich selbst bin bei der ersten Klimaverhandlung der COP1 vor 20 Jahren damals noch als Aktivist auch dabei gewesen, habe es verfolgt. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt erstmalig die Rolle der erneuerbaren Energien und deren unglaubliche, ja wirklich sehr positive Entwicklung in den letzten 10 Jahren hier auch Gegenstand oder zumindest teilweise Gegenstand der Verhandlungen ist. Das gab es bisher nicht. Man hat hier bisher immer nur auf reduzierte Emissionsverpflichtungen bzw. Verpflichtungen zu CO2-Reduktionen geschaut und hat, als hätte man gar nicht mitbekommen, was sich im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit getan hat, was ja nun schließlich die wichtigste Lösung des Klimaproblems ist. Das ist jetzt hier indirekt und teilweise direkt Gegenstand der Verhandlungen. Indirekt, weil es in den Klimaplänen der einzelnen Mitgliedsländer, der sogenannten INDCs, eben zum Teil aufgegriffen worden ist. Und direkt, weil eben von zivilen Gesellschaft oder zivilgesellschaftlichen Organisationen die Forderung nach einem 100%-Ziel für erneuerbaren Energien sehr stark auch mit Blick auf die Klimaverhandlungen erhoben wird. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Und die zweite insgesamt positive Entwicklung ist, dass man, wir hatten es eben angesprochen, nicht mehr alleine von diesem berühmten 2-Grad-Ziel spricht. Ich finde persönlich ist allein diese Formulierung schon etwas zynisch. Es kann kein Ziel sein, dass man die globale Durchschnittstemperatur tatsächlich um 2 Grad erhöht, sondern es ist eine absolute Obergrenze. Man spricht aber hier inzwischen auch schon, zumindest wird es verhandelt, von den 1,5 Grad, weil man damit eben erkennt, dass auch bei dem 2 Grad, bei der 2 Grad Obergrenze eben schon viele Länder ganz erhebliche Probleme bekommen werden.
Jetzt haben Sie die positiven Aspekte genannt. Was sind denn denn noch die wesentlichen Konfliktpunkte, die jetzt im Laufe der Woche noch zu klären sind? Und vielleicht können Sie dann auch gleich noch dazu sagen, welche Allianzen zwischen unterschiedlichen Staaten, wenn man das so bezeichnen kann, sich da abzeichnen gegenwärtig?
Ja, also es ist eigentlich alles noch in großen eckigen Klammern hier. Und die großen eckigen Klammern stehen für, ist noch diskussionswürdig oder ist noch nicht entschieden. Das geht von einem Long-Term Goal, also einem langfristigen Ziel bis 2050. Das geht über die Finanzierungsfrage. Es geht über die Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung für bereits stattfindende Schäden. Es ist ja nun bekannt, dass viele Entwicklungsländer jetzt schon erheblich unter den Folgen des Klimawandels leiden und da tatsächlich richtige Schäden entstehen. Und die sagen natürlich zu Recht, wir haben das nicht verursacht. Wir müssen dafür eine Form von Entschädigung bekommen oder zumindest eine Form von Unterstützung bekommen. Auch diese Frage ist noch sehr strittig. Damit ist verbunden die Frage des sogenannten Finanzausgleichs. Also es sind eigentlich alle Fragen, die letztlich relevant sind für das Klimaprotokoll und für das letztlich damit auch für das Klima hier im Moment noch anhängig und noch nicht entschieden.
Gehen wir doch nochmal konkreter auf die Frage der Finanzierung rein und auf die Ausgleichszahlungen für sogenannte Entwicklungsländer. Wie steht es denn da nun um diese Frage in den Verhandlungen? Also wie oder durch was könnten die sogenannten Entwicklungsländer bzw. Least Developed Countries ihre Interessen durchsetzen und welche Unterstützung bekommen sie?
Na, es geht konkret um die Frage, ob sie Anspruch auf Ausgleichszahlungen haben. Also können sie sozusagen die Schäden und die Maßnahmen, die notwendig sind, um ihre Resilienz zu erhöhen, können sie die mitfinanzieren aus Mitteln, die Industriestaaten bereitstellen. Und es gibt ja diese berühmte Zahl von 100 Milliarden, die bis zum Jahr 2020 bereitgestellt werden sollen. Da ist eben die Frage, kommen die zustande? Ist das tatsächlich neues Geld? Ist es tatsächlich, sind das tatsächlich Mittel, die explizit dafür zur Verfügung gestellt werden? Oder ist es im Prinzip eine Rumrechnerei, damit man irgendwie auf die 100 Milliarden am Ende kommt? Ich will aber gar nicht nur, sagen wir mal, jetzt hier Schwarzmalerei betreiben. Wir haben noch vor wenigen Jahren, als der sogenannte Green Climate Fund entschieden worden ist, 2009 in Kopenhagen, hat niemand gewusst, wo die Mittel überhaupt herkommen sollen, dass man ab 2020 also eben diese 100 Milliarden zur Verfügung stellen will. Und da sind wir also deutlich weiter. Ich will aber auch klar sagen, wenn das Schicksal der Welt an den Klimaverhandlungen hinge, dann würde ich nicht mehr ruhig schlafen können. Zum Glück tut es das nicht. Zum Glück hat sich parallel neben den Klimaverhandlungen sehr viel Positives entwickelt. Das ist auch hier wieder in Paris zu spüren. Ich weiß nicht, ob Sie schon berichtet haben. Es ist so, dass über 1000 Bürgermeister aus den Städten der Welt sich zu einem 100%-Ziel für erneuerbare Energien bereit erklärt haben und dazu verpflichtet haben. Das sind natürlich enorm wichtige Zeichen, auch für den privaten Sektor, der ja zu entscheiden hat, wo seine Investitionen hingehen.
Den Beitrag von Radio Dreieckland setzen wir nach dem nächsten Musiktitel fort und der kommt von der Camera Obscura, Forest and Sands.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
Wir setzen nun den Beitrag von Radio Dreieckland zum aktuellen Stand der Klimakonferenz in Paris fort.
Wie ist denn nun die Rolle von nichtstaatlichen Teilnehmenden an dem Verhandlungsprozess in Paris? Sie sind ja als Vertreter einer Nichtregierungsorganisation dabei. Das heißt, wie gestaltet sich Ihre Arbeit für die World Future Council Foundation direkt?
Ja, man muss sich die Klimaverhandlungen so vorstellen, dass es mindestens drei Aktionsfelder gibt. Das eine sind die vielen, vielen Journalisten, die die Klimaverhandlungen beobachten und darüber berichten und über den Klimawandel insgesamt berichten. Und für die ist es sehr wichtig, dass sie nicht nur die Sicht der Verhandlungsführenden oder der Delegationsleiter bekommen, sondern dass es da tatsächlich eine ausgewogene Stimme auch aus der Zivilgesellschaft gibt. Das heißt, da findet ein ständiger Austausch statt. Die zweite Ebene sind die vielen, vielen Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Organisationen hier vor Ort. Das sind sogenannte Side-Events oder auch Veranstaltungen außerhalb der UN-Zone hier, also der sogenannten blauen Zone, Blue Zone hier der Klimaverhandlungen, wo dargestellt wird, was alles schon passiert, wo man sich austauscht, wo man neue Recherchen teilt mit anderen Akteuren in dem Feld, wo also unglaublich viel Momentum entsteht für positive Dinge, um sich dem Klimawandel zu stellen. Ja, das ist also immer sehr ermutigend, sozusagen diesen Teil zu beobachten. Und der dritte Teil sind eben die Klimaverhandlungen selbst. Und da ist es so, dass manche Organisationen sich also nur darauf konzentrieren, manche andere konzentrieren sich nur auf andere Teile. Und wir machen seitens des World Future Councils, versuchen alle drei Bereiche im Blick zu haben, haben aber unser Mandat hier sehr stark auf die Rolle der erneuerbaren Energien und auf eine hoffentlich positive Signalwirkung für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gestellt. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Themen, die die erneuerbaren Energien betreffen.
Jetzt haben Sie gerade einige auch sehr positive Dinge dargestellt, also der zivilgesellschaftlichen oder auch Aktionen von Nichtregierungsorganisationen, die trotz der Notstandsausrufung teilweise stattfinden konnten. Als abschließende Frage, was passiert denn eigentlich, wenn in Paris keine Einigung erzielt werden kann, beziehungsweise keine Einigung wird es wahrscheinlich nicht geben, es wird irgendeine Einigung auf jeden Fall geben, nehme ich an, aber sagen wir, wenn es zu einer Einigung kommt, die nur eine geringe Reichweite und nur eine geringe rechtliche Bindung hat, wann und wo gäbe es denn dann die Möglichkeit, nochmal nachzubessern?
Also Sie haben mir fast meine Antwort schon vorweggenommen, das wird es nicht geben, es wird nicht in Paris die Situation geben, dass es keine Einigung gibt. Dazu ist der Druck zu groß. Es wird eine Einigung geben. Und ich würde mal vorhersagen, dass die Deutung dieser Einigung auch überwiegend positiv sein wird. Die Deutung vor allen Dingen von denen, die diese Einigung verabschiedet haben. Ich glaube, sie wird bei weitem nicht ausreichen, um tatsächlich diesen wichtigen, Sie haben es gesagt, legally binding, also gesetzlich verbindlichen Rahmen zu schaffen, um den Klimawandel spürbar zu bekämpfen. Und deswegen sage ich ja, es passiert zum Glück sehr, sehr viel nebenher und zusätzlich zu den Klimaverhandlungen, Das hat hier wieder einen ganz wichtigen Impuls bekommen. Ich glaube, das, ich hatte es eben gesagt, dass die Ankündigung der 1000 Bürgermeister, sich ein 100%-Ziel vorzunehmen, jetzt unglaublich viele Möglichkeiten auch für zivilgesellschaftliche Organisationen bietet, da reinzugehen da bei dem Aufbau dieses Ziels, also bei der Planung dieses Ziels, bei der Umsetzung dieses Ziels in den verschiedenen Städten, zu denen ja auch die großen Städte der Welt teilweise gehören, behilflich zu sein. Also ich glaube, selbst wenn die Verhandlungsergebnisse zwar positiv gedeutet werden, aber im Prinzip sie es nicht sind, dann geht deswegen nicht die Welt unter, aber trotzdem, sondern es wird trotzdem sehr, sehr viel passieren. Aber es ist natürlich dann ein weiterer großer, ja, man muss es schon fast so sagen, ein weiterer großer Schaden, der an den Klimaverhandlungen an sich dann gemessen werden muss. Und da muss man eben dann irgendwann auch mal die Frage stellen, inwieweit es Sinn macht, solche Klimaverhandlungen dann weiter fortzusetzen, wenn man es nicht schafft, in 20 Jahren das Problem wirklich in den Griff zu bekommen, gemeinschaftlich.
Okay, dann schauen wir mal, was diese Woche bei den Verhandlungen herauskommt. Das waren auf jeden Fall beruhigende und hoffnungsvolle Worte zum Schluss von Stefan Schurig von World Future Council. Vielen Dank für das Interview und noch viel Erfolg bei den Verhandlungen.
Okay,
tschüss.
Danke.
Den Podcast zur Europastunde finden Sie unter www.gew-thüringen.de/podcast oder www.podcast.de.
Damit geht die Europastunde für heute zu Ende. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne Weihnachtszeit. Kommen Sie gut in das neue Jahr und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch im nächsten Jahr immer am zweiten Dienstag im Monat ab 16 Uhr wieder die Europastunde hören würden. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung Europastunde vom 8. Dezember 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer.